NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Heute wird gezockt, wir reden übers Spielen. Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Nein, es geht um die Gamescom in Köln. Das ist, so wird zumindest behauptet, die größte europäische. Euphoriker sprechen sogar von der weltweit wichtigsten Messe rund um Computer und Videospiele. Und die wurde in diesem Jahr politisch geadelt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, für die das Internet noch vor wenigen Jahren Neuland war, eröffnete die Gamescom 2017 und rotierte dann von Stand zu Stand. Die Bilder haben Sie ja bestimmt heute in Ihrer Tageszeitung gesehen, falls nicht. Wäre das ärgerlich, ist ja schließlich Wahlkampf. Wir fragen heute aber trotzdem mal, vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche, was ist der Reiz von Computerspielen? Vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche, was ist der Reiz von Computerspielen? Die Telefonnummer zum Mitreden, Erfahrungen schildern, vielleicht auch einfach Spiele beschreiben, aber vielleicht auch zum Warnen, ist wie immer kostenlos die 08000 44 17 77. 08000 44 17 77. Vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche. Der Markt ist im vergangenen Jahr immerhin um 11% gewachsen. Was ist der Reiz von Computerspielen? Und wie gehen Sie damit um?
Spielen ist jetzt nicht alles. Mache ich nur, wenn ich gestresst bin. Man kommt nach Hause und setzt sich an die Konsole und kann abschalten. Ich spiele FIFA oder Battlefield, eigentlich alles, was gerade Spaß macht.
Was ganz doof ist. Lollis irgendwie, wo man dann in eine Reihe bringen muss. Und wenn die zusammen in eine Reihe sind, dann haben sie gewonnen. Es ist einfach so ein Zeitvertreib.
Das geht um Gewinnen. Ich spiele normalerweise 2 Stunden, 3 Stunden. Und andere Hobby, zum Beispiel Schwimmen, mache ich auch gern. Aber am Abend zu Hause möchte ich was alleine machen.
Ich denke schon, dass die Leute, die dann so eine Nerds sind, bisher in ihrem Leben relativ schlechte Resonanz aus der Gesellschaft bekommen haben. Und eben in dem Videospiel können sie halt eine alternative Rolle einnehmen. Und darum glaube ich, dass viele auch darin dann aufgehen und vielleicht mehr Zeit da verbringen, als noch gesund wäre. Ich glaube schon, dass viele darin eine Zuflucht suchen. Dann kommt es aber darauf an, was man spielt. Also ich persönlich mag halt eher den Wettbewerb, besser zu sein als der andere. Also es ist einfach ein Messen. Das macht auch für viele den Reiz aus.
Zum einen, klar, sich zu messen. Und das andere ist, sich den neuen digitalen Herausforderungen zu stellen. Alles, was neu auf den Markt kommt. Ne? Wenn Sie in der Schule sind und alle spielen das Spiel, wie auch immer es heißt, dann sind Sie natürlich mit dabei oder eben nicht. Und mein Sohn war da schon affin.
Ich zocke einfach nicht so viel, weil ich meine Freizeit eher draußen verbringe. Eher an der frischen Luft so und das entspannt mich mehr, als alleine zu Hause auf der Couch zu sitzen und in die Glotze zu schauen.
Eine echte Alternative zur Gamescom 2017, ein bisschen in der frischen Luft unterwegs sein. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was ist aus Ihrer Sicht der Reiz von Computerspielen? Das ist das Thema in der Redezeit. Anlass ist die Gamescom 2017 in Köln und da wurde festgestellt, es ist eine absolute Wachstumsbranche, um die es da geht. Es werden 350.000 Fachbesucher und Privatinteressierte erwartet in den nächsten Tagen und das muss man erstmal hinkriegen und die Wachstumsraten sind auch gigantisch. Und die ersten Meinungen, die wir gerade gehört haben, zu unserem heutigen Thema, die hat Silvia Buckel für uns gesammelt. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, hier ist die kostenlose Service-Telefonnummer 08000 44 17 77. 08000 44 17 77. Hier können Sie Ihre Meinung zum Thema Video- und Computerspiele sagen, Erfahrungen schildern, vielleicht aber auch einfach kritisieren. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Bei der Redezeit ist schließlich Ihre Sendung, wo wir Ihre Meinung auch hören wollen. Martin Lorbeer ist Direktor und Jugendschutzbeauftragter bei Electronic Arts. Fachleute sagen auch EA. Schönen guten Abend, Herr Lorbeer.
Guten Abend.
Sie sind in Köln auf der Gamescom natürlich dabei mit Ihrem Unternehmen. Können Sie vielleicht am Anfang erstmal sagen, wo ist denn zurzeit so der Trend, was Video- und Computerspiele angeht? Und wenn Sie mir einen Gefallen tun, nicht nur Ihre eigenen Produkte loben.
Ja, sehr gerne. Also der Trend ist eigentlich das Zusammenspielen tatsächlich. Also es wurde auch schon angesprochen in der Umfrage, dass sich messen mit anderen. Es gibt ganz viele Motive, wenn man nachfragt, warum es spielt oder digitale Spiele spielt. Und was das Übergreifende aber ist, ist das soziale Miteinander und das sich messen, das sportliche Spielen. Und das ist auch der Trend, den wir hier auf der Messe sehen. Ganz viele Spieler sind daran interessiert, einen sportlichen Wettbewerb einzugehen. und zu erfahren, wie ich in den Spielen mit anderen zusammenspielen kann. Sie können eigentlich heute kaum noch Spiele anbieten, die nicht dieses Miteinander anbieten, also die keine Online-Funktion haben oder nicht diesen Wettbewerbsgedanken haben. Und das ist eigentlich auch der übergreifende Trend, das Zusammenspielen.
Können Sie mal so ein paar Spiele nennen oder vielleicht auch beschreiben, so ein, zwei oder so, damit wir uns einen kleinen Überblick verschaffen können, wie die überhaupt ablaufen?
Ja, also es gibt natürlich eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Genres. Was tatsächlich in Deutschland seit ganz vielen Jahren das beliebteste Spiel ist, ist eine Fußballsimulation, die kommt aus unserem Hause, das ist das Spiel FIFA. Mhm. Wo sie einfach den Fußball nachspielen können und sozusagen in die Rollen schlüpfen können, die ihnen normalerweise verwehrt werden. Also sie können da normalerweise nicht in den Bundesliga-Clubs mitspielen, von denen sie Fans sind. Das können sie in diesem Spiel eben machen. Da können sie neue Rollen einnehmen. So epische Spiele wie Star Wars, Battlefront, wo sie die Raumschlachten nachspielen können, die sie aus den Filmen kennen, wo ganz viele Fanherzen leuchten, wenn sie das eben sehen, dass sie selbst sozusagen in diesen TIE Fighter einsteigen können, solche Sachen. Aber auch irgendwelche Open-World-Adventure, kleinere Independent-Spiele. Es gibt ein Spiel, was vorgestellt wurde, wo sie in einem Wald sich bewegen und mit den Tieren über deren Gesang kommunizieren. Also es gibt wirklich unfassbar viele Genres und Interessen, die da gedeckt werden können. Man kann wirklich ganz unterschiedliche Rollen einnehmen.
Professor Dr. Martin Korte ist Hirnforscher an der TU Braunschweig. Guten Abend, Herr Professor Korte.
Ja, guten Abend.
Nun haben wir bisher immer so gedacht, wir Laien, dass natürlich die Computerspieler in der Regel alleine vor ihrem Computer sitzen und so vor sich hindaddeln, weil sie sonst niemanden haben, mit dem sie spielen können. Jetzt hören wir gerade, das ist eigentlich gar nicht mehr so. Hat sich da irgendwie in den letzten Jahren was verändert aus Ihrer Sicht so im Spielverhalten der Menschen? Was hat die überhaupt irgendwann mal in den Computer gezogen oder aufs Videospiel gebracht?
Ich denke, zum einen ist es der Reiz des Neuen, es ist die Neugierde, es ist auch der Reiz des Visuellen. Wir sind visuelle Lebewesen, auch in unseren Gehirnen ist von allen Sinnessystemen das Sehsystem am prominentesten. Das ist natürlich genau das, wo eben Virtual Reality, wo digitale Spiele eben punkten, wo eben ganz neue Welten aufgetan werden, die man dort betreten kann. Dass Menschen das jetzt wirklich zusammenspielen, ist ein bisschen eine Frage der Marketingformulierung. Meist sitzen die, mit denen man zusammenspielt, ganz woanders. Und wenn man sportlich als physische Aktivität definiert und nicht als Kompetition, ist es auch kein sportliches Spiel, sondern es ist eins, wo es einen kompetitiven Charakter gibt. Aber das ist genau eins der Dinge, die einen dann auch mit Sorge erfüllen. Denn Menschen sind nicht nur von ihrem Sehsystem abhängig, sondern wir sind eigentlich auch dafür gebaut, uns zu bewegen. Man muss immer gucken, dass bei all dem, was man spielt, was ja auch sehr bequem ist, da zu sitzen, sich zu entspannen. Viele in den Interviews eben haben das ja auch sofort zu Protokoll gegeben. So eine Art des entspannten Verhaltens, wo man zwar kompetitiv sein kann, aber wo man sich, wenn man nicht möchte, auch nicht groß anstrengen muss. Das sind so die Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Aber ich denke, es ist, wie gesagt, immer noch der Reiz des Neuen, der Reiz des Visuellen. Es ist auch tatsächlich, das wurde auch eben schon genannt, der Reiz, sich mit anderen zu messen. Überhaupt muss man sagen, dass Menschen gerne spielen, immer schon. Auch Schiller hat schon gesagt, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt. Und jetzt kommen eben neue Spiele auf den Markt, die nicht besser sind und auch nicht schlechter als Brettspiele, aber die eben durch ihre Neuheit unsere Neugierde bedienen.
Aber wie Sie schon angesprochen haben, früher hat man ja beieinander gesessen und hat irgendwie miteinander gespielt. Nun gab es ja viele Jahre, in denen man immer wieder gesagt hat, Schmuddelbranche, haben wir ja gerade auch gesagt, das ist im Grunde so jemand, der sitzt da alleine vorm Rechner und ballert da so durch die Gegend. Haben Sie denn auch das Gefühl, dass sich das verändert hat, also dass diese stupide Form und manchmal ja auch diese martialische Form des Computer- und Videospiels, dass die der Vergangenheit angehört?
Spiele werden vielfältiger, weil das Publikum vielfältiger wird. Es ist eben nicht mehr nur der männliche Einzelgänger, der dort ein Betätigungsfeld findet, sondern es sind genauso junge Damen, es sind Menschen unterschiedlichen Bildungsgrades, die natürlich ganz unterschiedliche Spielinteressen haben. Wir haben es eben auch schon gehört, sehr häufig auch übers Internet verbunden mit anderen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Spiele, die sozusagen eine gewisse Gewaltkomponente haben, überhaupt nicht abgenommen haben. Also die erfolgreichsten Videospiele sind immer auch Spiele, wo Kampfhandlungen eine Rolle spielen. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Wobei ich meine, auch da muss man nur in die großen Kinofilme gucken. Die friedlichsten Filme sind nicht unbedingt immer die Blockbuster gewesen. Also auch da ist das jetzt kein Vorwurf an die Spielebranche, aber jetzt zu sagen, dass das eine Branche ist, die insgesamt friedlicher geworden ist, ich glaube, da täuscht man sich. Also das geht ganz schön zur Sache.
Christian Huber, es ist...
Sache, ja? Nur wenn ich noch kurz ergänzen darf, das erfolgreichste Spiel ist tatsächlich seit vielen Jahren die Fußballsimulation FIFA. Das, was die meisten Leute interessiert, wenn sie zu digitalen Spielen greifen.
Klappt da eigentlich der Videobeweis?
Es gibt natürlich auch, der klappt da ganz wunderbar, klar. Aber es gibt natürlich auch andere Genres. Und da hat der Professor Korte ganz recht. Es gibt natürlich auch die anderen Spiele, die genannt wurden.
Christian Huberts ist Kultur- und Medienwissenschaftler, Mitherausgeber von Zwischenwelten, Atmosphären im Computerspiel. Guten Abend, Herr Huberts.
Guten Abend.
Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv mit Video- und Computerspielen. Wo stehen wir denn da aus Ihrer Sicht zurzeit? Sind wir angekommen in der Tat in einer guten Umgangsform mit dieser am Anfang noch sehr ungewöhnlich wirkenden Form des Spiels?
Na, wir stecken nach wie vor immer noch so mittendrin eigentlich in einem großen Wandlungsprozess. Man muss sich klar machen, das Medium mag jetzt schon, wenn man großzügig ist, so 30, 40 Jahre auf dem Buckel haben, steht aber eigentlich noch an den Anfängen davon, was man damit machen kann. So jetzt, seit einigen Jahren, hat eigentlich erst so eine Phase begonnen, wo Spielentwickler, vor allen Dingen unabhängige Spielentwickler, begonnen haben, überhaupt erstmal die Möglichkeiten dieses Mediums auszutesten, indem sie halt nicht immer das wiederholt haben, was in den Spielhallen und später in den Computern und Konsolen irgendwie erfolgreich war, sondern einfach brechen mit Erwartungen, Neues ausprobieren. Und das merkt man in den letzten Jahren stark. Und das deutet auch darauf hin, dass uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer wieder neue Spiele begegnen werden, neue Arten auch des Zusammenspielens, auch des Alleinspielens und neue Formen, wie Computerspiele uns zum Beispiel Geschichten vermitteln können.
Diese Spieleentwickler, die Sie gerade angesprochen haben, was sind das für Menschen? Sind das welche, die zu Hause vor sich hin simulieren und Ideen entwickeln und die dann irgendwann online stellen und dann springen andere drauf auf? Oder sind das häufig dann doch welche, die von großen Unternehmen geführt, geleitet und genutzt werden?
Sowohl als auch. Also was auch in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass halt die Möglichkeiten, Computerspiele zu machen, immer zugänglicher geworden sind, sowohl finanziell als auch so von denen, was man mitbringen muss an Fähigkeiten. Man kann heutzutage Computerspiele entwickeln, ohne eine Zeile programmieren zu müssen. Und das setzt natürlich unheimlich viel Kreativität frei, weil plötzlich nicht nur halt so große Firmen Spiele entwickeln, sondern Privatmenschen. Und die machen dann eben auch mal halt nicht ein Spiel, wo es irgendwie um den großen Kampf gegen die bösen Außerirdischen geht, sondern die machen dann ein Spiel über zum Beispiel ihre Depression, die sie überwunden haben, und erlauben so den Spielenden so eine Erfahrung zu machen und an dieser Lebenswirklichkeit dieses Spielentwicklers auch mit teilzunehmen.
Aber theoretisch können die auch was völlig Schräges entwickeln und ins Netz stellen und da können Leute drauf aufspringen. Also, oder ist dieser Markt in irgendeiner Form kontrollierbar, dieser freie Spieleentwicklermarkt?
Der ist im Grunde genommen nicht kontrollierbar. Jeder kann die Spiele machen und online stellen. Es gibt natürlich populäre Datenbanken, wo das Ganze auch kuratiert wird, wo bestimmte Inhalte dann auch rausgefiltert werden. Aber im Prinzip kann man jetzt auch niemand abhalten, privat auf seinem Server da die Daten anzubieten.
Mittlerweile wird ja beim Computer- und Videospiel sogar von einem Kulturgut gesprochen. Da müssen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber ich hätte noch mal eine persönliche Frage. Ist es vielleicht heute auch so, dass die ältere Generation, also die junge Form der Erwachsenen, dass die natürlich schon sehr viel früher mit Computer- und Videospielen in Kontakt gekommen sind und heute viel ganz anders, auch kritischer damit umgehen können und möglicherweise auch die nachfolgende Generation besser anleiten, als wir das gemacht haben, die wir da unsere Kinder haben sitzen sehen und gesagt haben, oh Gott, was machst du da? Geh doch bitte jetzt eine Schneeballschlacht machen oder baden. Und wir haben gar kein Verständnis gehabt. Und die jetzt sozusagen vorm Computer schon gesessen haben als Kinder, sind die besseren Erzieher für die nachfolgenden Generationen, was Computer und Videospiele angeht?
Na, ob es jetzt die besseren Erzieher sind, kann ich nicht beurteilen. Was man aber auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass so zum Beispiel die Spieleentwickler, die vor 20 Jahren angefangen haben, damit Spiele zu machen, mittlerweile längst Familien gegründet haben, selbst Kinder haben. Und das macht natürlich auch was damit, unter welchen Prämissen man Spiele entwickelt. Ne, weil auch die eigenen Interessen als Eltern sich plötzlich verändern, die Prioritäten im Leben verändern sich. Und auch das kann man Spielen anmerken. Das ist plötzlich auch in Computerspielen um Erziehung zum Beispiel geht, dass Spielfiguren plötzlich Kinder haben, um die man sich kümmern muss und gar nicht mehr so sehr irgendwie kämpfen muss oder so.
Martin Korte als Hirnforscher von der TU Braunschweig, haben die Spiele eine positive soziale Bedeutung mittlerweile sogar für unsere Gesellschaft? Weil wenn man das so hört, was da an vielschichtigen Angeboten im Markt unterwegs ist, da lernt man ja wahrscheinlich tatsächlich auch schon, sich um Tiere zu kümmern und ähnliche Dinge zu machen. Ist das vielleicht sogar was ganz Positives, was sich da im Netz entwickelt hat?
Das ist schwer zu beurteilen. Die Vielfalt ist hier zu groß und auch die Nutzungen sind zu variabel. Ich würde einfach konstatieren, dass sie Bestandteil unserer Kultur sind, die nicht wegzudenken sind. So wie wir mit Mensch ärgere dich nicht groß geworden sind, werden halt heutige Kinder, Jugendliche mit anderen Spielen groß. Und Sie haben es eben angesprochen, die meisten Eltern von Kindern, um die es heute geht, sind eben selber auch schon groß geworden mit dieser beginnenden Spielewelt, mit den ersten noch sehr simplen Virtual Realities und sind da mitgewachsen und entsprechend ist das ein ganz normaler Kulturgegenstand und genauso wie Bücher schlecht und gut geschrieben sein können und Filme im Kino schlecht und gut sein können, gibt es eben auch Filme, gibt es Spiele, wo man über den Geschmack streiten kann. Was einen ein bisschen eher mit Sorge erfüllt aus meiner Warte ist, wie viel Zeit Kinder insbesondere mit solchen Spielen und Medien verwenden, denn es gehört eben auch als zur Menschwerdung dazu, zu wissen, was andere Menschen denken und fühlen. Und das lernt man tatsächlich nur, wenn man mit diesen Menschen in einem Raum ist und man zusammen mit denen etwas macht. Also da beginnen dann bei mir so ein paar Alarmglocken zu läuten. Oder wenn wir uns anschauen, wie übergewichtig unsere Kinder und Jugendliche heute schon sind, die sich eben nicht mehr genügend bewegen, wie eingeschränkt die sind, über einen 10 Meter langen, breiten Streifen zu laufen, ohne davon abzukommen. Das sind Dinge, wo man sagen muss, darüber muss man reden, darüber muss man diskutieren. Aber ich glaube, ich würde keinen Hirnforscher jetzt als normaler Erwachsener fragen, ob ich jetzt dieses und jedes Spiel machen sollte oder nicht und ob das gut oder schlecht ist. Das ist am Ende eine Geschmacksfrage. Es gibt auch hier Grenzen. Es gibt tatsächlich gewaltverherrlichende Spiele, wo Gewalt honoriert wird, lächerlich gemacht wird, wo man durchaus sieht, dass auch noch Erwachsene, nicht nur Jugendliche, darauf mit vermehrter Aggression reagieren. Also da verlässt man die Welt des Harmlosen und da verlässt man auch die Situation, wo man sagt, es trifft nur den Privaten, sondern da hat es auch eine gesellschaftliche Komponente. Da sehe ich jetzt nicht, dass das Problem gelöst ist bei aller Vielfalt an Spielen, die es halt gibt. Also da sind, glaube ich, Komponenten, über die man diskutieren muss. Aber ich glaube, man sollte nicht anfangen, über Geschmack zu diskutieren. Das ist keine wissenschaftliche Kategorie und Menschen haben immer Dinge gemacht, die ihnen selber wichtig waren und nicht das, was ihnen irgendwelche Verhaltensaposteln gesagt haben, was sie machen sollen.
Ich meinte jetzt auch wieder, wollte keine Geschmacksdiskussion anfangen. Ich hatte einfach so das Gefühl, möglicherweise Kinder, die von ihren Eltern gewisse Sozialverhaltenstechniken nicht erlernen, können die möglicherweise über so ein Videocomputerspiel dann erlernen. Und ist das dann vielleicht sogar etwas sozial Wichtiges für unsere Gesellschaft?
Das glaube ich nicht. Menschen lernen von Menschen. Wir lernen sehr gut durch Nachahmung, aber das tun wir am allerehesten, wenn uns Menschen authentisch etwas vormachen. Also ein Erwachsener, der mit uns, oder wenn wir Kinder sind, wenn uns mit unseren Eltern, die mit uns ein Computerspiel machen, aber dann irgendwie auch sagen, ach komm, lass uns das doch jetzt gut sein lassen, ich möchte noch jetzt was anderes machen. Mhm. Das machen Kinder nach. Das sind sozusagen reale Vorbilder, aber Menschen und natürlich Jahrtausende von Evolution dahinter, Lernen von anderen Menschen. Und das ist immer noch die effektivste Form des Lernens, was nicht ausschließt, dass man natürlich auch Dinge im Internet über Spiele und sonst was lernen kann. Gerade die Gamifizierung im Ausbildungsbereich ist gerade erst am Kommen mit ersten eigentlich ganz guten Erfolgen. Aber die Erfolge stellen sich immer nur dann ein, wenn man auch noch tatsächlich neben diesen Bildungsspielen, ich nenne es mal jetzt so, auch tatsächlich nur Menschen hat, mit denen man interagiert. Also beides muss zusammenkommen.
Unser Thema heute, vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche. Was ist der Reiz von Computerspielen? Anders ist die Gamescom in Köln, die gestern von Angela Merkel persönlich eröffnet worden ist. Und wenn Sie mit uns über dieses Thema diskutieren wollen, dann rufen Sie uns gerne an. Wie immer kostenlos in der Redezeit ist die 08000 441777. Es ist Ihre Redezeit. Sie können uns Ihre Erfahrungen schildern, aber auch Ihre Fragen stellen oder auch Beobachtungen schildern. Das ist alles das, was wir heute hier gerne mal wissen wollen. Vielleicht haben Sie aber auch selber eigene Erfahrungen konkret gemacht mit Computer-Videospielen. Positive wie negative, schildern Sie uns die gerne heute über 08000 441777. Wenn Sie wollen, können Sie es auch unter einem anderen Namen machen, wenn es ein bisschen böse abgelaufen ist an der einen oder anderen Stelle. Frank Weilrich, erstmal vielen Dank, dass Sie so lange Geduld gehabt haben, sind in der Leitung, kommt aus Bad Mergentheim. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank, dass ich meine Meinung auch dazu beitragen darf oder kundtun darf. Generell finde ich es erstmal sehr gut, dass so eine Sendung jetzt läuft und wie ausgewogen oder auch ausdifferenziert sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Ich selber habe angefangen schon als kleines Kind mit dem Atari, mit dem Gameboy und dann später Konsolen und PC. Und ja, generell, was mir immer auffällt bei dem Thema, wenn sich damit auseinandergesetzt wird in der Gesellschaft, das war vorhin auch bei diesen Meinungsäußerungen, die am Anfang der Sendung waren, so ein bisschen rauszuhören, dass die Auseinandersetzung oft über eine Ab- oder eine Aufwertung abläuft. Also es wird dann sich nicht konkret so damit auseinandergesetzt, wie gesagt, warum spielt derjenige etwas oder was hat er davon, sondern es wird dann immer im Vergleich gesetzt zu vielleicht dem eigenen Lieblingshobby. Ja, die Fußballer sagen dann immer, die hocken immer drinnen und die anderen sagen dann was anderes. Und ja, ich ehrlich gesagt sehe prinzipiell keinen Unterschied oder keinen großen Unterschied zwischen einem Modellbauer, der da vielleicht hunderte oder tausende Stunden in irgendwelche frickligen Modelle investiert oder eben einem Rollenspieler, der da halt Ewigkeiten vorm PC sitzt. Beides ist nicht besonders gut, wenn man es übertreibt. Ja.
Also Sie glauben, man soll das nicht gegeneinander aufrechnen?
Nee, das erstmal sowieso nicht. Ich sag da immer, ein Hobby ist ein Hobby ist ein Hobby und das muss man den Menschen lassen. Ja? Also ich finde, man kann da alles zu Tode diskutieren und als Zeitverschwendung hinstellen. Und ich finde, das lenkt dann eigentlich eher davon ab, wenn es dann um die interessanten Sachen geht. Also ich finde, man kann es nicht wegdiskutieren. Ich habe das am eigenen Leib erlebt, dass natürlich Computerspiele auch einen gewissen Suchtfaktor haben. Das liegt aber jetzt, finde ich, nicht in der Eigenheit daran, dass sie digital sind, sondern oder dass man das vom Bildschirm macht, sondern einfach, wie sie funktionieren. Man kann halt sehr leicht dieses Erfolgs- und dieses Belohnungserlebnis haben. Und das macht eben, dass das löst ja hormonelle Prozesse im Gehirn aus und die machen süchtig. Ähnliches hat man jetzt ja in der Soziologie auch festgestellt, wenn es um soziale Medien geht. Warum sitzen da manche Leute Tag und Nacht vorm Computer und machen Posts in Foren und Ähnliches, um zu provozieren und Ähnliches? Weil jedes Mal, wenn eine Reaktion kommt, egal in welcher Art und Weise, ist es für die eine Kick. Art von Anerkennung, ein Kick, und dann macht es halt irgendwann abhängig. Aber dann kommt man auch wieder in die Diskussion rein, was ist denn eigentlich Sucht? Das wäre ja schon wieder ein ganz anderes Thema.
Gut, aber das wollen wir durchaus nachher nochmal ansprechen, denn wir haben auch eine E-Mail von Andreas Mischke aus Remscheid, der in die ähnliche Richtung formuliert hat. Aber vielen Dank erstmal, Frank Wahrlich aus Bad Mergentheim. Falk Strehlau aus Hamburg, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Herr Strehlau.
Ja, ich kann meinem Vorredner nur zustimmen. Also ich bin auch jetzt schon 36 und mit Videospiel aufgewachsen, auch damals auf dem Atari, die ersten Schwarz-Weiß-Spiele. Und ich habe die Entwicklung gerade in diesem Abenteuerspielbereich sehr mitgemacht. Und für mich waren das immer Erlebnisse, die einem Film auch entsprechen. Und das wurde halt auch immer professioneller. Und heutige Abenteuerspiele unterscheiden sich, wenn ich jetzt an große Titel wie The Last of Us denke, gar nicht mehr von Hollywood-Produktionen. Da sind professionelle Sprecher, teilweise sogar bekannte Leute, Prominente. Da ist eine professionelle Musik und die Storyline ist komplett ausgearbeitet. Und auch heute noch spiele ich natürlich nicht mehr so wie als Kind und auch ausgesuchter und ausgewählter. Aber auch meine Frau und ich, wir setzen uns hin abends mal statt eines Films und spielen dann eben ein Spiel, das wir uns vorher sehr genau ausgesucht haben, weil es eben doch einen höheren Integrations- und Spannungsanteil hat, wenn man das selber mitspielt.
Mhm. Aber Sie würden sich jetzt selber nicht als süchtig oder so bezeichnen, sondern Sie machen das schon sehr gezielt und sagen, also heute mal nicht Tatort, sondern heute mal ein schönes Video und Spiel.
Ja, und immer gezielt. Also gerade für uns ist auch die Sexualisierung und auch der Gewaltaspekt schon sehr wichtig, dass wir wollen nicht spielen. Und da ist tatsächlich leider noch viel aufzuholen, sage ich jetzt mal. Da wird aber immer mehr drauf geachtet und moderne Studios, die achten da auch drauf, eben auch die weibliche Darstellung ein bisschen der Moderne anzupassen. Und das ist uns auch wichtig. Und da belesen wir uns vorher auch schon sehr genau, was wir denn da spielen, wenn wir denn was spielen. Und ich finde auch, vorhin wurde dann auch gesagt, mit der Kommunikation online. Also ich habe die Erfahrung eher gemacht, dass bei Spielen weit weniger harsch diskutiert und interagiert wird, als es bei YouTube oder Facebook in den Kommentarfunktionen der Fall ist.
Weil da Regeln wahrscheinlich definiert sind in den Spielen, nicht? Ja, vielen Dank, Frank Strehler aus Hamburg. Wir haben, wie gesagt, diese eine Mail von Andreas Mischke noch aus Remscheid. Da geht es auch nochmal um Sucht. Er schreibt, warum sind Drogen verboten, aber Computerspiele und Apps mit extremen Suchtpotenzial legal? Ich sehe die negativen Auswirkungen auf Jugendliche täglich, die durch viele Spiele gesteuert werden und aggressiv werden. Die Eltern haben große Probleme, diese Kinder noch zu erreichen. Warum gibt es hier keine Begrenzung per Gesetz? Martin Lorbeer als Direktor und Jugendschutzbeauftragter bei EA, bei Electronic Arts. Diese Vorwürfe sind ja nicht neu, diese Vorwürfe werden immer gemacht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert in der Branche. Aber können Sie immer so sicherstellen, dass dieser Suchtfaktor mittlerweile nachrangig ist bei der Entwicklung Ihrer Spiele, beim Vertrieb Ihrer Spiele? Oder leben Sie nicht im Grunde auch ein Stück weit davon, weil zum Beispiel so ein FIFA-Spiel muss ja, ich meine, das hat jetzt vielleicht keinen Suchtcharakter, aber Sie müssen ja alle, jedes Jahr muss das ja aktualisiert werden zum Beispiel, um die Mannschaften wieder neu zu haben, dann muss man ja wieder neu einsteigen. Also ein bisschen was ist da ja so langfristig doch dann dran, ne?
Ja, also mit Sucht hat es natürlich gar nichts zu tun. Also es hat damit was zu tun, dass wir die Spiele interessant gestalten und so gestalten, dass man Lust hat, sich das auch wieder zu kaufen. Das ist aber auch nicht anders als bei der Tageszeitung. Die muss jeden Tag so interessant gestaltet sein, dass der Leser wieder 1,50 Euro hinlegt und die Tageszeitung sich eben wieder kauft. Oder bei Ihrer Sendung ist das Gleiche. Die muss auch interessant gestaltet sein. Das machen wir. Natürlich bauen wir keine Suchtfaktoren ein in die Spiele. Und Herr Professor Kort hat eigentlich schon das Stichwort vorhin gesagt und auch der Herr Weyrich. Es gibt selbstverständlich unterschiedliche Dinge im Leben und Computerspiele sind wahnsinnig faszinierend, aber sie decken dennoch natürlich nicht alles ab im Leben, überhaupt gar nicht. Und ganz viele Dinge kann man natürlich mit Computerspielen nicht erleben, das ist doch vollkommen klar. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man eben auf die unterschiedlichen Zeiten achtet. Und wenn wir jetzt über Kinder und Jugendliche sprechen, weil Sie mich auch als Jugendschutzbeauftragten ansprechen, da gibt es natürlich unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Ich würde sagen, erstmal sind die Eltern in der Verantwortung, ihre Kinder anzuleiten in dem, was sie machen in ihrem Leben. Das gilt für den Konsum von Schokolade genauso wie den Konsum von Computer- und Videospielen. Und wir als Industrie sind eben in der Verantwortung, die entsprechenden technischen Rahmenbedingungen anzubieten, sodass man halt eine zeitliche Begrenzung einstellen kann und eben was die Inhalte angeht, halt dafür sorgen kann, dass die Inhalte dem Alter des Spielers angemessen sind. All das bieten wir eben an. Darüber hinaus natürlich eine ganze Reihe an Dingen, was die Aufklärung angeht. Wir empfehlen immer, und damit kann man wirklich wahnsinnig viel abdecken, mit den Kindern gemeinsam spielen. Und wie auch Herr Professor Korte gesagt hat, wir spielen gemeinsam. Ich interessiere mich vielleicht als Vater auch dafür, was da so faszinierend ist daran. Und setze dann eben auch die Grenze und sage, jetzt ist gut, jetzt machen wir was anderes. Wir machen an diesem Wochenende, gehen wir raus, gehen wandern oder was auch immer halt. Ja, das, wenn ich das so vorlebe, glaube ich, dann funktioniert das ganz wunderbar.
Was sind denn so Ihre wichtigsten Zielgruppen überhaupt? Oder nach welchen Kriterien entwickeln Sie Spiele für unterschiedliche Zielgruppen in unserer Gesellschaft?
Wir haben gar nicht mehr so sehr unterschiedliche Zielgruppen, weil tatsächlich alle Generationen spielen, Männer wie Frauen gleichermaßen spielen, über alle Bildungsschichten hinweg. Also es gibt fast niemand, der sich nicht auch für Computerspiele in irgendeiner Art und Weise interessiert. Insofern gibt es da gar nicht so eine ganz spezielle Zielgruppe, für die wir ganz speziell das machen. Das beste Beispiel ist Fußball. Da haben wir vor einigen Jahren gesagt, wir interessieren uns oder wir programmieren das oder machen die Kommunikation nicht für Gamer, sondern wir schauen, wer interessiert sich für Fußball. Und in Deutschland interessiert sich kaum jemand nicht für Fußball. Und für die Leute machen wir dieses Spiel. Und das gilt für andere Genres auch.
Christian Huberts, Kultur- und Medienwissenschaftler. Gibt es den typischen Gamer überhaupt, den man sich wirklich möglicherweise als Laie so vorstellt? Oder haben wir gerade nicht im Grunde auch schon in der letzten halben Stunde festgestellt, die Ansätze sind völlig unterschiedlich?
Den typischen Gamer gibt es definitiv nicht mehr. Da haben ja die anderen Gesprächspartner und auch die Anrufer gerade schon ein bisschen es angedeutet, dass es jetzt nur noch so die einsamen Männer sind, die im Keller sitzen und ihre Spiele spielen. Das war, glaube ich, nie Realität. Das war eher so ein gesellschaftlicher Stereotyp, der einfach immer weitergetragen wurde. Aber gerade in den letzten Jahren merkt man, eben, dass sich wirklich das Publikum unheimlich ausdifferenziert. Der große Smartphone-Boom hat dafür gesorgt, dass plötzlich jeder quasi eine Maschine besitzt, mit der man Spiele spielen kann. Und nun spielt wirklich unabhängig vom Geschlecht und vom Alter fast jeder Spiele, was natürlich auch wiederum die Möglichkeiten erweitert, was für Spiele man anbieten kann und auch die Nachfrage nach neuen Themen in Computerspielen bestärkt.
Aber was sind das für Spieler oder Gamer, wie die ja genannt werden, die dann so auf so wie Hühner auf der Stange sitzen? Also ich habe so Fotos gesehen von dieser Gamescom, das ist dann aber wirklich nur Messe-like. Oder gibt es sowas auch tatsächlich im täglichen Leben, dass sich da so 100 Leute gegenüber sitzen und dann da gegeneinander spielen?
Also das beschränkt sich, da bin ich mir ziemlich sicher, auf Messen und auf große E-Sport-Veranstaltungen. Da kann man natürlich ganz einfach solche Bilder dann schießen, wo die Leute alle schön in Reihe und Glied vorm Rechner sitzen mit glasigen Augen. Das sind ja auch so die typischen mediendystopischen Bilder, die man dann gern aufruft. Mhm. Aber ich glaube, so die typische Spielsituation sieht mittlerweile auch viel, viel freundlicher, viel netter aus. Menschen, die gemeinsam auf dem Sofa sitzen und ein Spiel spielen oder das Joypad rumreichen oder auch halt vor ihrem Computer sitzen, online spielen und sich dann auf der Messe dann auch mal in echt treffen und einen Kaffee trinken und sich im echten Leben austauschen.
Mhm. Carola Bold aus Hamburg am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Kuhnt.
Frau Bold.
Ich sehe das so mit den Computerspielen. Das sind Hirnaktivitätsübungen. Hirnleistungssteigerungsübungen.
Ah ja. Das können wir ja direkt mal überprüfen, wenn Sie das sagen. Also Martin Korte ist Hirnforscher an der Technischen Universität in Braunschweig. Kann man das so interpretieren?
Nee, leider nicht. Also es sind definitiv keine Hirntrainingsübungen, sondern man trainiert dort die Fähigkeiten, die man für ein Spiel braucht und nichts darüber hinaus. Es gibt eine Reihe von Spielen, die für sich in Anspruch nehmen, quasi generelles Hirnjogging zu betreiben. Das heißt, das Gehirn generell zu trainieren, manchmal jünger zu machen, leistungsfähiger zu machen. Das stimmt in keinen einzigen dieser Fälle, wo das behauptet wurde. Genauso wenig, wie es stimmt, dass es generell die Gehirne schlechter macht. So einfach sind unsere Gehirne dann doch nicht wie im Guten wie im Schlechten programmierbar. Aber was sicher stimmt ist, wenn man ein Spiel öfter spielt, das merkt ja auch jeder, zum Beispiel Erwachsene, die das mit ihren Kindern spielen, wie perfektioniert und wie gut man in bestimmten Spielen werden kann. Aber man muss davon weggehen und zu meinen, dass dies Kinder, Jugendliche oder Erwachsene intelligenter macht. Die werden halt schlichtweg besser darin, diese Spiele zu spielen.
Eine Frage mal an Christian Huberts, der die Szene ja seit vielen Jahren beobachtet. Spielen eigentlich mehr Männer als Frauen?
Das ist so ein bisschen ein Streitthema. Also statistisch gesehen spielen eigentlich mittlerweile mehr Frauen tatsächlich Computerspiele. Mhm. Viele Menschen, vor allem Männer, sagen dann jedoch, naja, aber die Frauen, die spielen halt nur diese Handyspiele. Also da gibt es dann auch so eine gewisse Herabsetzung bestimmter Spieltypen, um dann irgendwie noch so die männliche Mehrheit zu behaupten. Ich würde eher sagen, die Frauen sind knapp in der Mehrheit. Es spiegelt sich halt so in der Spielkultur noch nicht so wider, wie man sich das wünschen würde. Ja, aber insgesamt ist es relativ ausgeglichen.
Chris Adams aus Hamburg, guten Abend.
Guten Abend.
Herr Adams.
Ja, ich wollte mal Folgendes anmerken. Und zwar, ich bin der Meinung, dass es ja nicht so bleiben muss, wie es jetzt vielleicht noch häufig ist, dass Spiele nur sozusagen in der Traumwelt stattfinden. Man sieht ja immer mehr, dass die Realität und die Virtual Reality verschmelzen. Und so ist es auch mit den Aufgaben. Also tatsächliche Probleme und Aufgaben so zu gestalten, dass die Lösung dieser Probleme und Aufgaben Spaß macht. Und das wiederum so zu verschmelzen mit der Realität. Dahin geht doch die Reise. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Sache. Und da gibt es auch, glaube ich, keine Grenzen, was das Geschlecht oder das Alter betrifft. Von daher sollte man diesem ganzen Thema gegenüber offen sein, meiner Meinung nach.
Interessanter Ansatz. Martin Lorbeer, sind Sie als Vertreter der Branche für solche Ansätze offen, im Sinne dessen, dass man sagt, wir wollen da durchaus auch spielerisch zur Problemlösung beitragen, indem wir da Dinge konstruieren, die dann vielleicht auch im täglichen Leben gedanklich mal angesetzt werden können?
Ja. Ja, insgesamt natürlich auf jeden Fall. Es gibt innerhalb der Branche natürlich dann wieder, wie sagen, unterschiedliche eine Aufgabenverteilung vielleicht. Und wir als Unterhaltungsanbieter würden uns da vielleicht jetzt nicht an vorderster Front sehen, was das angeht. Aber Herr Huberts hat es vorhin das Stichwort eigentlich genannt. Er hat ja die Demokratisierung der Produktionsmittel beschrieben. Und so dass wirklich dieses Medium, digitales Spiel, für alle möglichen Lebensbereiche genutzt werden kann. Und da werden wir, glaube ich, noch wahnsinnig spannende Entwicklungen erleben. Auch das, was zum Beispiel der Herr Adams gerade beschrieben hat, dass eben Probleme jetzt vielleicht spielerisch gelöst werden können. Es gab so Ansätze, das geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, dass sich viele Spieler zusammengetan haben und ihre schiere Rechnerleistung zur Verfügung gestellt haben, um dann bestimmte wissenschaftliche Aufgaben zu lösen. Da sind natürlich noch ganz viele andere Dinge denkbar. Mhm. Und ich glaube auch, dass sozusagen dieses Miteinander und dieses vielleicht auch gemeinsame Entwickeln da durchaus eine Rolle spielen kann.
Nun wurde ja gestern auch angedeutet aus politischer Seite oder von politischer Seite, dass man auch darüber nachdenken würde, die Branche, für die Sie stehen, zu fördern. Wenn man aber jetzt Ihre Umsatzsteigerungen sieht und im Grunde auch natürlich so eine Gamescom sieht, wo ja unheimlich viel Geld auch sozusagen sichtbar wird in den ganzen Ständen und so. Wieso soll so eine Branche noch gefördert werden, wenn die schon alleine aus sich heraus so viel Geld verdient, dass man sagt, ihr Unternehmen ist ja auch weltweit aktiv, dass man sagt, also denen geht es eigentlich ganz gut und die kriegen das auch alleine hin.
Da trete ich mal ein bisschen aus meiner Rolle als Unternehmensvertreter heraus und spreche eben mehr für die Industrie. Das ist so, dass Deutschland wirklich ein sehr großer Absatzmarkt ist für Computerspiele und wir als Electronic Arts profitieren da auch in besonderer Weise davon. Aber nur ungefähr 7% der Spiele oder des Umsatzes, was in Spielen gemacht wird, wird auch hier produziert in Deutschland. Und das ist natürlich jetzt gesellschaftlich gesehen für die deutsche Industrie und auch für die deutsche Gesellschaft eher von Nachteil, würde ich sagen, weil eben digitale Spiele ein Kulturgut sind, ein wichtiges, aber auch ein Innovationsmotor und eben auch ein Wirtschaftsfaktor sein können. Und andere Länder haben das eben vorgemacht, wenn Sie anschauen, historisch, wie sich die Computerspielindustrie in Kanada beispielsweise entwickelt hat. Das war vor 20 Jahren gar nicht zu reden davon, dass das irgendwie besonders relevanter Standort für die Computerspiele sein könnte. Heutzutage ist Kanada absolut an der Spitze. Beispielsweise von uns sind die größten Entwicklungsstudios eben in Kanada, weil man da erkannt hat, dass das eine interessante Zukunftsbranche ist und die eben gezielt gefördert hat. Und das würde ich doch auch für absolut sinnvoll halten, wenn man sich Deutschland als Wirtschafts- und Gesellschaftsstandort anschaut, dass man eben darüber nachdenkt, auch solche Innovationsbranchen zu fördern, auch was die Medien angeht.
Christian Huberts, Sie beobachten die Branche, wie ich schon mehrmals gesagt habe, ja seit vielen Jahren. Hat Deutschland da wieder zu vorsichtig agiert? Waren wir möglicherweise auch, was gewisse Regulierungsmöglichkeiten angeht, einfach mal wieder so ein bisschen diejenigen, die sagen, na Moment, lass mal noch mal zweimal mehr drüber nachdenken?
Ja, es gibt schon so ein recht, also man könnte sagen, typisch deutschen Kulturpessimismus, der so ein bisschen auf jeden Fall solche Entwicklungen ausbremst. Und ich glaube, das Computerspiel hat da in besonderer Weise drunter gelitten, was natürlich nicht heißt, dass man das Computerspiel nicht kritisch betrachten sollte. Aber ich glaube, gerade in Deutschland wurde es eben nicht nur kritisch betrachtet, sondern eigentlich auch gehemmt in der Entwicklung. Daher halte ich es auch für sinnvoll, dass dort mehr gefördert wird. Das ist in den letzten Jahren sowieso schon passiert. Wir haben jetzt einen deutschen Computerspielpreis zum Beispiel, der auch so mit Hinblick auf kulturellen Wert, auf pädagogischen Wert, auf Spiele schaut und dort versucht, herausragende deutsche Spiele auszuzeichnen. Aber es gibt eben auch immer mehr Förderung, die auch genau in die Richtung geht und versucht, solche besonderen Spiele irgendwie, ja, denen auf dem hart umkämpften Weltmarkt auch irgendwie eine Chance zu verschaffen.
Aber können Sie die Vorsicht trotzdem verstehen, die wir in Deutschland gehabt haben? Denn auch gestern habe ich einen Fernsehbericht gesehen, da wurde darüber gesprochen, dass man eben Videospiele und Computerspiele ja durchaus auch in der Schule anwenden könnte. Aber als Bild dahinter lief wieder so ein Ego-Shooter, wo wieder sinnlos vor sich hingeballert wurde, zumindest aus meiner Sicht sinnlos vor sich hingeballert wurde. Also es gibt ja offensichtlich nach wie vor am Markt solche Angebote, die verstörend sind für normal denkende Menschen, für einigermaßen normal denkende Menschen.
Genau, also einmal muss man sagen, Deutschland hat wirklich ein sehr strenges Jugendschutzsystem, was schon, ne, dafür sorgt, dass die Spiele jetzt zumindest über den direkten Weg nicht in Kinder- und Jugendhände kommen, da wo sie dann nicht rankommen sollten. Und dann, ja, haben Sie da selbst schon ganz richtig gesagt, von außen wirken diese Spiele immer weitaus martialischer. Wenn man sie selbst spielt, dann merkt man meist, dass so der eigentliche Fokus woanders liegt. Wenn die Gewalt besonders im Fokus steht, dann ja, dann kann man schon sagen, hier ist schon Vorsicht angebracht. Herr Dr. Martin Korte hat ja auch schon angesprochen, dass es durchaus Hinweise gibt, dass solche gewalthaltigen Inhalte in Spielen, dass da durchaus Korrelationen gibt, dann auch mit Aggressivität bei Menschen, die inwiefern die sich dann tatsächlich auch zeigen im Alltag, ist dann wieder eine andere Frage. Da ist die Studienlage sehr ja, uneinig. Ja, aber dennoch, wenn man sich anschaut, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird und wie sich auch quasi diese vermeintlich starke negative Wirkung von Computerspielen jetzt auch statistisch eigentlich nicht groß niederschlägt. Wir sehen jetzt auch nicht in den letzten 20 Jahren, dass die Jugendkriminalität oder so hochgeschossen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Also immer wenn wenn Computerspiele besonders beliebt gerade sind, geht diese Statistik runter. Das kann natürlich auch nur reine Koinzidenz sein. Aber auf jeden Fall, also worauf ich hinaus will, ist, es gibt jetzt keinen Grund zur Panik. Es gibt einen Grund zur Vorsicht, aber keinen zur Panik. Und Vorsicht bedeutet, dass man genau drauf guckt, aber es jetzt auch nicht quasi mehr bremst als notwendig. Und da ist in Deutschland das schon passiert. Da liefen die Diskussionen oft in einer Art und Weise, die jetzt nicht mal als sachlich gelten kann.
Das muss man schon deutlich sagen. Also ich denke, lange Zeit wurden Computerspiele eben als in erster Linie unter dem Gefährdungsdiskurs betrachtet und als Gefahrengut angesehen. Und natürlich gibt es da auch, sagen, wie bei allen Medien, können da auch Gefahren von ausgehen. Es gibt da Chancen und Risiken, aber man hat sozusagen das wirklich ganz einseitig unter diesem Aspekt diskutiert. Und das hat eben zur Folge, dass wir jetzt wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, hinterherhinken.
Wenn Sie mitdiskutieren wollen, hier ist nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer 08000 44 1777, 08000 44 1777. Vielleicht unterbrechen Sie mal gerade Ihr Computer, Ihr Videospiel und sagen Sie uns Ihre Meinung zu unserem heutigen Thema, vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche. Was ist der Reiz von Computerspielen? Wir wollen da gerne auch mal ganz persönliche Erfahrungen hören oder vielleicht auch noch mal ein paar kritische Meinungen zum Thema. Wir sind ja hier gerade sehr auf Schmusekurs, also vielleicht haben Sie ja ganz andere Erfahrungen gemacht. Dann rufen Sie uns gerne an 08000 44 1777. Ich will den Schmusekurs doch noch mal fortsetzen, weil mir das gerade in den Kopf gekommen ist. Martin Korte, wenn wir jetzt mal so als Laie an das Thema rangehen, sagt, also wenn Menschen Aggressionen haben und die leben sie in der realen Welt nicht aus, besser nicht aus, ist dann so ein Computerspiel im Grunde so ein Ersatz, bei dem man seine Aggression ausleben kann, ohne anderen jetzt persönlich weh zu tun?
Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist ganz unterschiedlich, wie Computerspiele wirken. Das ist untersucht worden. Man sieht, dass gewaltbereite Jugendliche eher auch bereit sind, gewaltbetonte Spiele zu spielen. Also hier muss man immer aufpassen, was Henne und Ei ist. Das zieht sich sozusagen gegenseitig an. Man stellt aber eben auch fest, insbesondere in einem weitgehend unregulierten Markt, wie das in den USA der Fall ist, wo die Jugendkriminalität im Übrigen nicht abnimmt. Insofern kann man sagen, vielleicht hat das deutsche Jugendschutzgesetz hier doch was gebracht, dass man dort eben sieht, dass ein bestimmter Prozentsatz von Jugendlichen, die diese Spiele machen, also vor allen Dingen in dem Fall junge Männer, dass die eben doch darauf ansprechen und dass es nicht Aggressionen quasi virtuell wegbefördert, sondern dass es eben auch Aggressionen fördert und dass man Minuten bis Stunden, nachdem man so ein gewaltbereites Spiel gespielt hat, auch noch erhöhte Aggressivität hat. Das ist in Studien immer sehr umstritten gewesen, weil die einen Studien das gezeigt haben, die nächsten nicht. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann stellt man eben fest, dass ein Drittel der vor allen Dingen in dem Fall jungen Männern, die so Spiele machen, darauf reagieren, die anderen zwei Drittel nicht. Insofern soll man es auch nicht verteufeln, eine Mehrheit reagiert gar nicht drauf, sondern spielt da sein Spiel und schießt da rum und danach ist das Schießen vorbei. Aber es ist eben nicht bei allen so, was dann wieder einen darauf zurückbringt, was der Herr Lorbeer eben gesagt hat, da haben eben vor allen Dingen auch Eltern eine Erziehungsverantwortung zu schauen, wie reagieren meine Kinder auf Spiele, genauso wie man das auch bei Filmen machen sollte, wie man das im Übrigen auch bei Büchern machen sollte. Man muss eben auch gucken, wie reagieren die Kinder darauf und wovor muss man die Kinder schützen, wo muss man mit ihnen reden, um das zu machen. Aber auf Ihre Frage zurück, dass Spiele Aggressivität wegbefördern, ablenken, Blitzableiter sind, das funktioniert generell nicht.
Thema heute, was ist der Reiz von Computerspielen? Seit dem Wochenende wissen wir auch, man kann mit Computerspielen auch richtig Geld verdienen. Der Berliner Kuro Salchi Takasomi ist bei einer E-Sport-Art Dota 2, habe ich gelesen, zum Millionär geworden. Also das ist ja auch eine ganz neue Entwicklung, dass man tatsächlich über diese Meisterschaften sich dann da große, große Preise sichert. Christian Huberts, was steckt dahinter, hinter diesen E-Sports-Entwicklungen? Es gibt ja auch Forderungen, dass das mittlerweile olympisch werden soll. Also das ist ja, wie gesagt, wieder für einen von außen draufschauenden nicht so ganz nachvollziehbar.
Ja, es ist tatsächlich eine sehr beeindruckende Entwicklung, die da stattgefunden hat. Vor einigen Jahrzehnten haben sich Leute noch, keine Ahnung, mit mehreren Dutzend in einer großen Halle getroffen und eine LAN-Party gemacht. Und jetzt füllen solche Veranstaltungen große Hallen. Die Begeisterung, die da stattfindet, die man da sehen kann, die ist, glaube ich, ganz gut vergleichbar auch mit großen Sportveranstaltungen. So, man mag, das hat auch der Herr Dr. Korte richtig angemerkt, das jetzt nicht als Sport im eigentlichen Sinne ansehen, also dass sich dort Menschen wirklich körperlich ertüchtigen. Aber was dort stattfindet am Computer, ist trotzdem eine Form von Leistung. Also auch eine Form von Leistung, die man so von außen bewundern kann, die einen gewissen ästhetischen Wert auch hat, wenn man dort sieht, wie Leute wirklich so ein Spiel meistern, wie sie brillant taktieren, um den Gegner irgendwie auszutricksen. Das von außen zu beobachten, gerade wenn man selbst die Spiele ein bisschen kennt, ein bisschen auch mitreden kann, mitfiebern kann, hat einfach denselben Reiz, wie wenn man Fußball sonst so ein bisschen auf dem Bolzplatz spielt und dann aber vorm Fernseher sitzt und sich das Bundesligaspiel anschaut und komplett mitfiebert.
Nun steckt ja an diesem Markt offensichtlich ganz viel Geld. Da ist ein Preisgeld von umgerechnet 9,3 Millionen Euro genannt worden, das sich der gute Kuro Salchi Takasomi mit seinen Mitspielern teilen muss, also zumindest die in seinem Team drin waren, aber er ist der Kapitän, er kriegt angeblich am meisten davon. Martin Lobber, ist wirklich so viel Geld in Ihrer Branche drin, dass man also solche Preisgelder da jetzt sozusagen ausloben kann? Dann stellt sich ja nochmal die Frage, muss man diese Branche noch unterstützen?
Ja, also die Preisgelder, die stellen sich deshalb so dar wie beim anderen Sport auch. Wenn es ganz viele Menschen gibt, die sich dafür begeistern, dann entstehen auch solche Summen, die dann da ausgezahlt werden. Das ist natürlich nicht ein Bereich, der sinnvoll jetzt, wo man sinnvollerweise eine Förderung diskutieren würde, verlangen würde. Das ist ja vollkommen klar. Aber das ist einfach so, wenn wirklich Zehntausende, Millionen Menschen, die dann online dabei sind, sich für etwas begeistern, dann entsteht sowas eben sozusagen von alleine. Das ist aber auch nur die Spitze des Eisberges. Also das sind sozusagen vergleichbar mit Champions League oder der Weltmeisterschaft. Darunter gibt es hinter dieser Pyramide ja diesen ganz breiten Bereich des Breitensportes, wo man sich einfach so mal zusammentut und eben einen Wettbewerb aufsetzt, Leute sich einlädt und eben vielleicht zu 10 oder zu 12 zu Hause das eben macht. Das gibt es ja, also das sozusagen der viel, viel breitere und im Grunde auch dann vielleicht auch relevantere Bereich dieser Breitensport, würde ich sagen, weil es da eben nicht nur um einige wenige, also es gibt auf der Welt wenig E-Sportler, die so ein Preisgeld gewinnen, aber es gibt Hunderttausende, Millionen von Menschen, die sich halt wettbewerbsmäßig mit anderen Menschen messen wollen in ihren Spielen.
Aber der Begriff Sports ist ja ein bisschen irritierend. Ist da ein neuer Begriff eingeführt worden in einer Branche, die bisher eben so als eher träge galt, und um das Ganze so ein bisschen zu dynamisieren?
Also träge waren wir eigentlich noch nie. Also das,
naja, aber gut, was die körperliche Bewegung angeht.
Ja, also wie ich vorhin schon sagte, man kann nicht mit Spielen alles machen. Also man kann, also natürlich, wenn ich körperliche Fitness haben möchte, dann müssen wir was anderes machen als Computerspiele spielen. Das ist doch vollkommen klar. Das schließt sich aber doch überhaupt gar nicht aus. Also gerade im Bereich Fußball ist es so, die Leute, die sich für FIFA begeistern und für den digitalen Fußball, sind erstens die, die sich für den realen Fußball auch interessieren, und auch die, die eben rausgehen und spielen. Das ist bei uns in der Firma auch nicht anders. Die Abteilung, die sich für FIFA, die da für die Kommunikation verantwortlich ist, die gehen jede Woche in die Halle und spielen Hallenfußball. Das muss ich gar nicht ausschließen. Aber es ist auch so, wie wir schon gesagt haben, Computerspiele sind wunderbar, aber eben auch nicht für alles in der Welt.
Martin Korte, trotzdem nochmal dieser Begriff E-Sports, Sie haben den ja vorhin auch schon eingeführt in die Sendung. Ist das so ein Begriff, bei dem man jetzt so vielleicht doch nochmal eine neue Gruppe animiert, auf Computer, Videospiele einzusteigen, weil man eben plötzlich das Gefühl hat, ja, man ist ja da sportlich aktiv?
Nee, es gibt eine Reihe von Entwicklungen. Zum einen ist es natürlich auch eine Marketinggeschichte, ja, weil wir haben es eben schon gehört, das ist eben auch immer ein Vorwurf, der gemacht wurde, manchmal als Vorurteil, der Nerd, der im Keller sitzt, wir haben es eben schon gehört, so einfach ist die Welt nicht. Auf der anderen Seite kann man nicht von der Hand weisen, dass wenn man sich zu einseitig hier betätigt und dadurch sich eben physisch eben nicht mehr ertüchtigt, dass das insbesondere bei Kindern und Jugendlichen massive Auswirkungen auf deren weitere Entwicklung hat. Insofern ist das in dieser Hinsicht natürlich kein Sport, aber es hat natürlich alle anderen Komponente einer sportlichen Tätigkeit hat. Es hat eine Kompetition, es gibt Regeln, es gibt große Zuschauer. Ich finde es ja aus Sicht eines Hirnforschers, der so die Evolution im Blick hat, der immer gesagt hat, wir sind soziale Lebewesen, natürlich klasse, dass diese Einzelcomputerspiele jetzt immer populärer werden in dem Moment, wo sie mit anderen gespielt werden, egal wo die auf diesem Planeten sitzen. Plus, man möchte sich jetzt auch tatsächlich in großen Stadien wieder sehen. Ich warte jetzt auf die nächsten Boxkämpfe, wo zwei tatsächlich richtig boxen, aber sich nicht die Fäuste an den Kopf hauen, sondern mit ihren Bewegungen Avatare bewegen, die dann das Boxen übernehmen. Dann haben sie sozusagen die Spieler, die sich physisch genauso betätigen, wie das halt vorher der Fall war. Plus sie haben Zuschauer, die zusammenkommen, die sich riechen, die zusammen anfeuern, die Diskussionen haben, die genau all die sozialen Interaktionen haben, die ich eben von Menschen auch erwarten würde. Also wir sehen hier, wie ja auch viel natürlicher eben mit diesen verschiedenen Welten, die eben in uns leben, sowohl die virtuellen, digitalen wie eben auch die realen, bei solchen Events dann eben zusammenkommen, wo Menschen dann eben doch wieder versuchen, zusammen zu sein und bei der Tätigkeit, wo sie sich gut auskennen, in dem Fall eben bestimmte Spiele, eben ihren Helden zuschauen, so ähnlich wie das mit den Fußballstadien der Fall ist. Also wie gesagt, der Begriff selber, an den störe ich mich ein bisschen, aber es ist trotzdem richtig und nicht von der Hand zu weisen, dass ganz viele Komponenten, die eine Sportart ausmachen, dort eben auch vertreten sind.
Christian Huberts, Kultur- und Medienwissenschaftler, Mitherausgeber von Zwischenweltenatmosphären im Computerspiel. Sie sind lange in der Branche aktiv oder haben einen Blick auf die Branche. 2017, wo stehen wir und wo können wir möglicherweise noch hinkommen? Können wir diesen zeitlichen Rahmen, den wir da vorhin erwähnt haben in Deutschland, können wir den eigentlich nochmal aufholen? Oder ist es eigentlich unnötig, dass die Branche jetzt hier noch in irgendeiner Form dynamisiert wird, weil sie ist eigentlich dynamisch genug und wir haben trotzdem unseren Spaß an den Spielen?
Also erstmal einmal noch kurz auf eine Aussage eben von Herrn Dr. Korte zurückzukommen. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass gerade E-Sportler in der Regel auch körperlich recht fit sind, weil die Leistungen, die dort kognitiv quasi ausgeführt werden an den Spielen, durchaus auch quasi einen gesunden Körper brauchen. Aber das nur als Nebenhinweis. Genau.
Können wir mit der Formel 1 vergleichen? Sagt man ja auch, die fahren nur Auto.
Ja, vielleicht so ein bisschen. Okay. Also vielleicht nicht ganz so stark, aber es ist auch eine ganz schöne körperliche Belastung. Okay. So, die Leute müssen fit sein, so, weil die wirklich innerhalb von Sekunden blitzschnell sehr kleine Bewegungen machen müssen, aber trotzdem, Genau. Aber ich denke...
Bilanzausblick, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Genau, der Ausblick. Ich denke jetzt, wo, also ne, man merkt schon seit Jahren, dass sich langsam das Bild wendet des Computerspiels in der Gesellschaft, und ich denke, dass das problemlos aufzuholen ist. Man merkt jetzt gerade in Deutschland ist einfach viel in Bewegung, die Independent-Gaming-Branche gerade in Deutschland ist unheimlich kreativ. Es kommen ganz viele neue, spannende Spiele in den nächsten Jahren raus mit verschiedensten inhaltlichen Ausrichtungen. Sehr viel, was völlig ohne Gewalt auskommt oder auch anders, interessanter mit Gewalt umgeht. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, solange halt...
Dass wir die Balance auch halten.
Genau.
Mhm. Unser Thema heute in der Redezeit, vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche. Was ist der Reiz von Computerspielen? Die Gamescom 2017 hat uns zu diesem Thema inspiriert, und wenn ich das richtig verstanden habe, spielen ja, aber mit Bedacht, immer ein kritisches Auge haben auf das, was man da gerade im Netz oder aber auch an der Konsole tut bei Video- und Computerspielen. Dank an Christian Huberts, Kultur- und Medienwissenschaftler, Mitherausgeber von Zwischenwelten, Atmosphären in Computerspielen, gerade gehört. Martin Lorbeer ist Direktor und Jugendschutzbeauftragter bei Electronic Arts, EA, und Professor Dr. Martin Korte, Hirnforscher an der TU Braunschweig. Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Morgen die Redezeit. Mit dem Streit um die Gesichtserkennung gibt es Sicherheit nur zu Lasten der Privatsphäre. Das fragen wir morgen. Sie können wie immer morgen dann ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Es geht morgen um den Streit um die Gesichtserkennung. Gibt es Sicherheit nur zu Lasten der Privatsphäre? Das ist das Thema, das wir morgen mit Ihnen in der Redezeit bereden wollen. Mein Name ist Andreas Kunt. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen jetzt einen entspannten Abend. Bei uns gleich die Nachrichten und danach Play Jazz mit Michael Lages.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.